Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Moin moin und herzlich willkommen bei Einfach unterrichten Mathematik, dem Podcast, der Licht in die faszinierende Welt des Mathematikunterrichts bringt. Ich bin Tim, euer Host, und es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. In dieser Episode dreht sich alles um ein grundlegendes Thema, das wir täglich nutzen, oft ohne darüber nachzudenken. Das Messen. Von der Bestimmung der Länge eines Bleistifts bis hin zur Berechnung des Umfangs eines Planeten, das Messen ist eine essentielle Fähigkeit in der Mathematik. Um heute tiefer in dieses Thema einzusteigen, haben wir eine besondere Expertin zu Gast. Claudia Weber ist nicht nur seit über 20 Jahren als Lehrerin für Mathematik und Sport tätig, sondern auch als Fachmoderatorin für Mathematik. Eine Rolle, die sie seit 2011 mit Leidenschaft ausfüllt. Claudia ist immer noch aktiv in einer integrierten Gesamtschule tätig und bringt eine reiche Erfahrung in der praktischen und theoretischen Mathematikdidaktik mit. Heute wird sie uns wertvolle Einblicke und praktische Tipps geben, wie wir das Messen lebendig und verständlich im Unterricht umsetzen können. Herzlich willkommen, Claudia.
Herzlich willkommen.
Wunderbar, dann machen wir uns gleich daran, das spannende Thema Messen mit dir ein bisschen zu erkunden. Claudia, könntest du uns zunächst mal erklären, warum das Thema Messen und auch die Leitidee Messen so wichtig für Schülerinnen und Schüler ist?
Ach, das Thema Messen hat ja eine irre lange Tradition. Also früher haben Menschen ja mit Körpermaßen gemessen, individuell Objekte, Längen abgerungen, mit Elle gemessen und so weiter. Und je mehr sich unsere Gesellschaft technologisch weiterentwickelt hat, desto mehr mussten vergleichbare Maße her. Also jemand im Sinne einer Kommunikation musste verstehen, wie groß und wie breit oder wie lang das Zimmer ist, von dem ich spreche, oder das Objekt, was ich vor mir habe. Und dazu waren Vergleichsmaße notwendig.
Das ist so ein bisschen wie die mit der, du hast ja vorhin schon die Elle genannt, ne? Die ja ganz unterschiedlich lang dann war, je nachdem, wie lang die Elle des, derjenigen Person war.
Das heißt, so ein Mensch auf dem Markt mit kleinen, also der eher klein war, mit einer kleinen Elle, hat natürlich irgendwie ein gutes Geschäft gemacht. Wenn der mit der mit seiner Elle gemessen hat, dann sprang halt nicht so viel Stoff bei den Menschen dafür raus. Mhm. Bei ihm aber mehr Geld. Also es gab irgendwann die Notwendigkeit, diese Maße zu vereinheitlichen, und das hat bis heute Bestand. Also Objekte anzuschauen und sie unter einer bestimmten Lupe auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Größe hin zu untersuchen, um davon sich mit anderen darüber auszutauschen, ist das groß oder klein, das ist eigentlich die Idee des Messens.
Warum ist das für die heutigen SchülerInnen, also oder beziehungsweise sagen wir es mal so, für die Zukunft, für ihre Zukunft so wichtig?
Der Messvorgang selbst ist in vielen Gerätschaften also unsichtbar verschwunden. Also die digitale Waage beim Kochen oder Backen. Die Uhr an sich zum Beispiel ist ja ein Messgerät, was wir einfach nicht weiter hinterfragen, sondern benutzen und sehen, wie die Zeit läuft. Aber so hat sich das Messen in viele Geräte unsichtbar versteckt. Und die Idee ist, durch eine Handlung das Messen wieder sichtbar und erlebbar zu machen, und die Idee des Vergleichens. Ich habe da ein Standardmaß, auf das sich die Menschheit irgendwie geeinigt hat, der Zentimeter oder der Quadratmeter. Und dieses Maß vergleiche ich mit dem Objekt, was ich vor mir habe. Und diese Idee wieder zu reanimieren und zu erlebbar zu machen, das ist eigentlich das Hauptanliegen, weswegen wir Messen im Unterricht unbedingt machen müssen und brauchen.
Ja, ja, also ist ja schon tatsächlich so, dass enorm viele Daten mittlerweile auch abgegriffen werden. Das hat ja alles was mit Messen zu tun, ne? Also ob wir nun, was weiß ich, irgendwie mit der Smartwatch irgendwelche biometrischen Daten sammeln oder so, spielt ja alles eine Rolle und wird mittlerweile verwertet, passiert aber tatsächlich, wie du sagst, unsichtbar.
Und das Bewusstsein dafür zu schaffen, wo kommen diese Daten überhaupt her? Da sitzt ja, also wie werden die erzeugt und wie erzeuge ich persönlich Daten von irgendwelchen Objekten? Das ist ja der erste Schritt. Und dann kann ich auch verstehen, was haben vielleicht andere für Interesse daran, Daten über mich, mein Tun herauszufinden. Eine ganz wichtige Tätigkeit. Dazu muss ich aber mal in die Lage versetzt werden, selber solche Daten zu generieren. Sonst kann ich dem gegenüber überhaupt nicht kritisch gegenüberstehen.
Lass uns darüber sprechen, was Schülerinnen und Schüler beim Umgang mit dem Messen lernen können. Claudia, könntest du da vielleicht so Schlüsselkompetenzen oder auch Bildungsziele hervorheben?
Das Messen startet eigentlich immer mit einer Art Problem. Also es ist stets eine Problemlöseaufgabe, zumindest wenn ich mir neue Maßeinheiten angucke. Also wenn ich wenn ich das Volumen messen möchte und mir darüber klar werden möchte, dann muss ich mir eine geeignete Methode überlegen. Und die muss ich mir erst erschaffen, die muss ich mir erst überlegen. Mhm. Wie geht das mit zum Beispiel der Wasserverdrängung, wie in dem Beitrag von Sieglinde Warsmeier, welches Volumen hat der Stein? Oder wie geht das im Winkel zu schätzen? Das muss ich sehen und erleben. Und diese Kompetenz, sich dadurch so ein Problem erstmal ein Stück weit durchzukämpfen, das ist das Häufigste, was uns beim Messvorgang begegnet und vielleicht, was auch den einen oder anderen davon abhält, weil das natürlich auch unklar ist, wie geht das aus, wie gehen die damit um, kommen die auf das, was am Ende ich haben möchte als Lehrerin oder Lehrer.
Also ich erinnere mich da jetzt gerade an dich, die ja zum Beispiel sehr gut messen kann, mit so einem Wasserglas und dann Steinen, die man da reintut. Und kann man das Volumen ja quasi der Steine bestimmen und dann eben halt mit der entsprechenden Gewicht und dem kann quasi auch eine Dichte bestimmen. Und dann hat man ja auch gleich die Verknüpfung zu einer linearen Funktion, wollte ich jetzt fast sagen. Also in diesem Fall ja sogar der Proportionalität. Ne? Genau, also kann man ja sogar die beiden Bereiche auch theoretisch verknüpfen miteinander.
Genau, also durch solche Sachprobleme oder ja eigentlich Probleme aus der, also möglichst lebensnahe Probleme, steckt eben auch immer das Potenzial drin, dass man das nicht nur für das Benutzen oder Erschaffen, Entwickeln von Vorstellungen zur Volumenmessung nutzt, sondern natürlich für Zusammenhänge, um generell Zusammenhänge zu untersuchen, dass es immer eine Plattform ist. Und deshalb sind solche Lernsituationen so reichhaltig und so wertvoll, weil in ihnen eben so viel mehr steckt.
Könntest du vielleicht noch ergänzen, wie man diese Kompetenzen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann in den Klassenzimmern irgendwie auch umsetzen kann?
Also ohne Handeln geht es aus meiner Sicht nicht. Also es ist dazu also tatsächlich ein bisschen Material nötig, was die Sache aber auch für Schülerinnen und Schüler erinnerbar macht, weil es nicht sozusagen Tafelkreide Oldschool ist, also kein Unterricht, der in der Tafel stattfindet oder nur auf der Metaebene, sondern direkt im Handeln und im Tun. Und ob ich da in Klasse 6 mit Rechtecke auslegen anfange, die Idee von Flächeninhaltsmaßen zu entwickeln, wie mache ich denn das überhaupt, so eine Fläche messen? Längen messen, das ist immer jedem klar, da halte ich das Lineal dran, da lese ich ab. Das geht gut, das hat auch jeder in der Vorstellung, aber bei Flächen hört es schon auf, da muss ich was Neues entwickeln. Und damit das gelingt, muss ich mit einem geeigneten Problem, was Schülerinnen und Schüler fesselt, zum Beispiel wie bei Christoph Meizens Beitrag, wie viel Platz hat ein Huhn, muss ich mit so einem Problem kommen und für die Visualisierung und die Umsetzung brauche ich dann eben auch Material. Ich brauche passende Aufträge und passendes Material und wenn ich das gut verknüpfe, dann schaffe ich da erstens Grundvorstellungen und zweitens auch gleich noch das Plateau für möglicherweise weiterführende, vertiefende Aufgaben direkt ins Thema rein.
Wo du es gerade erwähnt hast, die Fläche, mir fällt ja als Lehrkraft immer wieder auf, dass SchülerInnen extreme Schwierigkeiten haben, so eine Vorstellung von der Fläche zu gewinnen. Also Länge ist klar, das kann man irgendwie messen und auch beim Umfang von Figuren und so wissen sie eigentlich relativ genau Bescheid, was das ist. Aber warum ist der Begriff Fläche oder der Flächeninhalt, warum ist das so doch ein recht kompliziertes oder komplexes Problem für SchülerInnen?
Darüber habe ich auch lange nachgedacht und in vielen Büchern wird ja meistens von der Länge zur Fläche zum Volumen gegangen.
Genau, das ist ja der klassische Schritt. Ne?
Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlau. Ne? Genau, von der eindimensional, zweidimensional, dreidimensional klingt erstmal gut, klingt erstmal logisch. Wir leben aber im dreidimensionalen Raum. Das heißt, alles, was Sie erleben, findet dreidimensional statt. Alles, was Sie sehen, dahinter steckt etwas, was ein Volumen hat. Das, was eine Fläche, was wir als Fläche bezeichnen, ist eigentlich etwas, was wir abstrahieren. Etwas, was überhaupt keine Dicke hat, was sich die Mathematiker ohne Höhe, ohne Tiefe, ohne Dicke vorstellen. ist etwas, was wir aus einem Objekt, was wir im Alltag sehen, aus einem dreidimensionalen Objekt, erstmal heraus abstrahieren. Und das ist ein Schritt, der kommt eigentlich erst nach dem dreidimensionalen Raum. Deshalb ist der Flächenvorstellung gar nicht mal so einfach. Und im Raum kann ich mich bewegen. Ich habe ein Gefühl dafür, wenn sich die Luft in dem Raum jetzt erwärmt hat, ist das jetzt viel Luft oder wenig Luft? Ich kann den Raum klein machen. Ich spüre sozusagen, wie eng es dann ist. Eine Fläche habe ich wenig Sinne, um eine Fläche zu erleben. Also selbst wenn ich mich flach auf den Boden lege oder habe ich Schwierigkeiten. Eine Länge kann ich erfahren, indem ich eine Strecke durchschwimme, eine Länge wandere, mich in Rufweite von irgendwem befinde, wie das hier in dem Artikel von Rentieren und Hunden ist. Das fand ich interessante Längenmaße einfach von Andreas Thiemer mal. Wie weit kann ich eigentlich das Hundebellen noch hören? Also das sind erlebbare Dinge. Volumen kann man auch noch ein gutes Erlebnis herstellen. Bei Fläche ist das schwer. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich Schülerinnen und Schüler mit diesem Begriff und der Grundvorstellung dazu schwer tun. Und deshalb müssen wir Zeit reingeben und Erfahrung am Material und im Tun reingeben, die super sinnvoll angelegt ist, weil wir davon so lange noch profitieren.
Ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hattest, die Schüler könnten ja bei mir einfach mal den Zaun streichen. Dann können sie die Fläche auch erfahren. Nee, oder über einen Fußballplatz laufen. Ne? Das sind so Dinge, wo man ja vielleicht das Gefühl für eine Fläche dann bekommt. Also von der Größe und so weiter. Was das eigentlich heißt.
Wobei man ja auch sagen muss, wenn ich laufe, lege ich ja immer nur eine Länge zurück. Also die Flächenerfahrung habe ich eher tatsächlich mit einer Pinsel. Oder ich male eine Fläche aus und da spürt man schon, das sind so Tätigkeiten, die haben eine Dauer. Ne? Mhm. Also die zählen nicht zu den attraktivsten Erfahrungen vielleicht auch.
Nein, definitiv nicht. Okay, wenn wir schon dabei sind, können wir ja vielleicht zu einigen praktischen Ratschlägen übergehen. Also lass uns doch einfach mal Tipps für das effektive Unterrichten von Messmethoden über verschiedene Klassenstufen hinweg besprechen. Fangen wir mal mit den unteren Klassenstufen an, 5 und 6. Was sollten Lehrkräfte bei jüngeren SchülerInnen beachten?
Man ist immer überrascht, wie kreativ man mit irgendeinem Messgerät umgehen kann. Also darauf sollte man gefasst sein als Tipp. Wenn ich ein Messgerät mitbringe, hat das einfach eine Attraktivität. Und ein Gliedermaßstab, früher genannt Zollstock, hat eben auch noch nicht jeder in der Hand gehabt. Und die Dinge eignen sich zu vielen Dingen. Also, wenn ich in Klasse 5, 6 unterwegs bin, dann ist Material erstens sehr attraktiv. Und zweitens muss ich das aber auch wissen. Ich meine, das ist ja auch meine Zündung, dass es attraktiv ist, dass ich gerne mit den Plättchen irgendwas auslege, dass ich gerne mit dem Gliedermaßstab durch die Schule gehe und Dinge vermesse. Ich muss es aber auch wissen und gegebenenfalls durch passende Aufgabenstellungen auch kanalisieren und fokussieren. Damit einfach nur, misst doch mal hier die Länge des Flures, das wäre zu unattraktiv und führt dann wahrscheinlich zu vielen Nebentätigkeiten, die man nicht haben möchte. Mhm. Möglicherweise ein Grund, weswegen Lehrkräfte manchmal davor zurückschrecken.
Du hast jetzt ja die klassischen Messinstrumente genannt, wie Lineal oder auch der Gliedermaßstab. Aber mittlerweile gibt es ja nun auch viele technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel beim iPad diese App Messen. Oder Maßband oder wie sie heißt, mit der man quasi ja so eine Art Cursor hat und durch Augmented Reality dann zum Beispiel die Längen und so weiter bestimmen kann. Wäre das für Schüler nicht interessanter, damit zu arbeiten? Oder sagst du, nein, die müssen tatsächlich diese Erfahrung, die man händisch macht, haben?
Ich glaube beides. Also ich glaube, dass es ganz zentral ist, diesen Vergleichsvorgang zu machen und zu sehen oder auch an der Winkelscheibe zu sehen, da habe ich die Winkelmaße und da habe ich diese überstrichene Fläche und das passt zusammen und die lege ich sozusagen übereinander und kann damit diesem Winkel alle Größe geben oder ein Maß geben. Und dieser Vergleichsvorgang, der beim Lineal oder beim Gliedermaßstab so ganz offensichtlich ist, den brauche ich zuerst und danach kann ich natürlich genau mit technischen Geräten einen Schritt weitergehen und das nutzen, dass die mir das komfortabel machen. Also ich kann in 9.10 meinetwegen mit den Theodolit die Schule verbessern, um nochmal Höhenwinkel zu thematisieren oder Winkel in der Horizontalen und auch sichtbar zu machen. Ich kann das natürlich genauso gut digital dann erledigen. Also ich glaube, beides ist wichtig. Wir können da an der Stelle kein Entweder-Oder machen, nur die Reihenfolge ist vielleicht nicht ganz unentscheidend. Ich würde tatsächlich mit dem Handeln stets beginnen, weil wir einfach mit Sinnen ausgestattet sind. Und die führen zu ersten Eindrücken bei uns und die machen was mit unserem Gehirn und die öffnen. Das sollten wir benutzen.
Ja, ist ja auch so ein bisschen so, dass man ja auch, wie gesagt, hatten wir vorhin ja schon das Thema Elle, dass man die Elle genommen hat, um eine Länge zu messen. Und das ist ja das, was am Körper dran ist, ne? Also das, was am nächsten dran ist. Und ich glaube auch, dass technologische Instrumente sicherlich auch gute Messergebnisse leisten oder vielleicht gerade, wenn es so um Lasermessungen geht oder so weiter, vielleicht sogar sehr präzise und bessere. Aber dass das nicht die erste Messerfahrung ist, die man so im Leben macht. Vielleicht, ne? Dass man das von da aus aufbaut. Ich würde gern einfach mal ganz Konkretes, weil du ja nun mehrfach auch schon die Ausgabe 66 von Mathematik 5 bis 10 erwähnt hast. Gibt es da in der 5. bis 10. Klasse, in der 5. oder 6. Klasse irgendein ein Beispiel, wie man jetzt messen kann in 5 und 6?
Ja, da sind mehrere Beispiele. Ganz schön ist Winkelschätzen. Das ist ein Beitrag von Sigmund Wasmeier, der Umgang mit der Winkelscheibe, weil Winkel ja doch erstmal auch wieder was ganz Neues sind. Und sagen wir mal, das Geodreieck als Messgerät ist nicht gerade selbsterklärend. Es gibt einfachere, und das ist zum Beispiel die Winkelscheibe und das Schätzen von Winkeln. Also die Winkelscheibe ermöglicht es, dass man zu zweit arbeitet und während derjenige, der die Winkelscheibe einstellt, kann lesen, welchen Winkel er einstellt, und der andere sieht auf der anderen Seite eine farbige Fläche, bei der der Winkel entsprechend überstrichen ist. Das ist sehr kooperativ und macht erstmal Ideen auf, worum es beim Winkel geht, und macht Vorstellungen auf, wie ich das einordnen kann.
Das Geodreieck ist ja eigentlich auch schon die Kombination aus Lineal und der Kreisscheibe, ne? Oder der Winkelscheibe.
Genau, das vereint ja, integriert diesen Halbkreis, diese Halbkreisscheibe, den Winkelmesser da drin. Genau.
Okay, wie sieht's denn aus mit der Mittelstufe? Also sage ich jetzt mal, Mittelstufe meint jetzt für mich 7. bis 10. Klasse.
Was wir vorhin schon mal erwähnt hatten, die Volumenbestimmung ist ja neben, also Flächeninhalte sind eine Sache und Volumeninhalte eine andere. Volumeninhalte dazu eine Grundvorstellung zu setzen oder zu legen, ist auch nicht so einfach. Und der Artikel, welches, oder der Beitrag, welches Volumen hat der Stein, was du vorhin auch schon sagtest, macht so schön sichtbar, welches Volumen der Stein hat, in dem nämlich in ein mit Wasser gefülltes Gefäß ein Stein gelegt wird, und darüber soll das Volumen des Steins ermittelt werden. Und wenn man diesen Messvorgang nicht genau vorgibt, wie was zu tun ist, sondern als Problem reingibt, dann haben Schülerinnen und Schüler die Chance, sich über vieles klar zu werden. Zum Beispiel müsste genug Wasser in dem Messgerät sein, dass der Stein auch ganz bedeckt ist. Man müsste vorher messen und hinterher messen. Man müsste die Volumenbestimmung aus Klasse 6 wieder reaktivieren. Also ein toller Übergang, um sich nochmal klar zu werden, okay, ich habe hier ein quaderförmiges Gefäß. Welche Breite, welche Tiefe, welche Höhe hat es denn? Oder das Wasser, der Wasserstand? Also das macht ganz viel aus und führt zu einer Problemlösung. Ein Stein hat nämlich keinen so einen schönen Körper, den man mathematisch modellieren kann, so einfach, sondern oft eben irgendwas anderes. Und trotzdem können wir das Volumen bestimmen an der Stelle. Genauso wie das Spiel Segeln mit und gegen den Wind, wo man Winkel einfach spielerisch nochmal reaktiviert und geschickt nutzt. Da geht es darum, dass man um eine Boje herumsegelt, möglichst schnell. Und dazu muss man Längen und Winkelmaße geschickt kombinieren, die einem per Zufall mit Würfel vorgegeben werden.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, Claudia, das war jetzt aus der Mittelstufe. Jetzt gibt es ja natürlich auch noch die Abschlussklassen 9 und 10. Was gibt es denn da so an möglichen Beispielen, wie man den Unterricht gestalten kann?
Da ist ja oft so, dass in 9 und 10 die Handlungsorientierung sehr zugunsten von Fachinhalten zurückgefahren wird. Aber die Trigonometrie zum Beispiel ist nochmal ein super schönes Moment, wo man Messerfahrungen machen lassen kann über zum Beispiel die Höhenbestimmung einer Schule. Wie hoch ist unsere Schule ungefähr? Das kann man toll mit einem Theodolit oder auch mit so selbstgebastelten Höhenwinkelmessern praktisch nochmal erproben.
Weil der Theodolit ist jetzt nicht an jeder Schule vorhanden, sage ich mal. Also wenn ich an meine eigene Schule denke.
Da gibt es ganz schnelle Möglichkeiten, sich so einen kleinen so ein kleines Messgerät zum Winkelmessen, Höhenwinkelmessen zu basteln. Das ist gar kein Problem. Also die kann man ganz schnell zusammenbauen lassen mit einem Strohhalm, mit so einem Winkelhalbkreis und mit einem kleinen Faden, mit einem Gewicht dran, den man richtig positioniert in der Mitte, und dann misst das Gerät auch ganz zuverlässig Höhenwinkel. Mhm. Da braucht man kein Theodolit, aber das ist nochmal eine Möglichkeit, wie man den Zusammenhang zwischen dem, was man dann inhaltlich macht, und einem realen Problem, was ich sonst eben schon, also wo der Gliedermaßstab nicht mehr funktioniert, was ich sonst nur digital machen könnte, wo man nochmal handlungsorientiert unterwegs ist und da sinnstiftend was zusammenbringen kann.
Claudia, wenn wir unser heutiges Gespräch zusammenfassen, könntest du uns noch eine kurze Botschaft geben, was unsere ZuhörerInnen aus der heutigen Episode mitnehmen sollten?
Ja, keine Angst vor Handlung im Matheunterricht. Also Messen ist etwas, mit dem man Grundvorstellungen legt, was aber durch Handlung erst ermöglicht wird. Und Messen ohne Handlung durch einfache Umrechentätigkeiten gehört nicht zu den Dingen, die wir erreichen wollen. Also ist das Handeln, das Messen, der Messvorgang in allen möglichen Kontexten das Zentrale. Und der Übergang oder der Vergleich vielleicht auch mit digitalen Messvorgängen, das, was ich danach sinnvoll anschließen kann.
Ich würde auch gerne da noch meine abschließenden Gedanken noch hinzufügen. Das zielt nämlich genau darauf ab, was du zuletzt gesagt hast. Ich bin ja ein großer Freund von der digitalen Werkzeugen im Unterricht. Meine SchülerInnen wissen das und auch alle KollegInnen, die mich kennen, wissen das auch. Und mir ist aber nochmal klar geworden heute im Gespräch, dass genau dieses Handeln, was du sagst, oder das erfahrbar machen mit analogen Instrumenten, dass das vielleicht auf jeden Fall der richtige Weg ist, darüber anzufangen, auch wenn das für mich persönlich, sage ich jetzt mal, nicht ganz so spannend ist, aus meiner Perspektive, so als digital affiner Typ. Dennoch ist es, glaube ich, tatsächlich so das Wichtigste, weil alle digitalen Instrumente bauen ja letztendlich auch auf den analogen Geräten auf. Von daher ist das jetzt so meine Kernbotschaft, und ich werde da zukünftig mehr darauf achten, dass ich das eben halt auch nicht sofort ins Digitale verlagere, sondern versuche, möglichst viel handelnd erfahrbar zu machen. Vielen Dank, Claudia, dass du heute deine Einsichten mit uns geteilt hast. Und an die Zuhörer nochmal, wenn ihr tiefer in das Thema Messen in der Mathematikunterricht einsteigen möchtet, dann schaut euch unbedingt mal das Heft Mathematik 5 bis 10 an, die Ausgabe 66 oder entsprechende Artikel, die ihr online finden könnt. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Episode euch hilft, das Messen im Unterricht lebendig zu gestalten. Ja, Claudia, und dann würde ich sagen, danke an dich.
Ich danke dir, lieber Tim, dass du so schön durch das Thema geführt hast und die zentralen Ideen zum Messen mit mir gemeinsam gedacht hast.
Und allen ZuhörerInnen sage ich auch danke. Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal bei Einfach unterrichten Mathematik. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.